Ja, diese Fragen, die mir hier wer hergelegt hat, die kenne ich gar nicht. Was ist denn, was soll denn das heißen? Können Sie etwas über was sagen? Wer hat das hergelegt? Bitte sagen Sie, was Sie fragen wollen. Lesen kann ich es nicht. Messen? Ich kann Ihnen nur sagen, da gibt es einen Psychotherapeuten in England, einen Griechen, der ist erstklassig mit den Leuten, die einen Sammler waren haben. Der hat ganz praktische Methoden und den kann ich Ihnen empfehlen, wenn Sie wem kennen, der den braucht. Ich glaube nicht, dass es alles von bösen Geistern dirigiert ist, obwohl wo der Dreck ist, sind die bösen Geister sehr gern. Hat der Vater Rufers immer gesagt. Die bösen Geister tun sich gern in einem dreckigen Klo verstecken. Und vielleicht sind sie das von der Hölle gewöhnt, ich weiß ja nicht. Bin ja nicht dort gewesen, noch. Und die Haare, die in einer halben Nacht sich auf der Kopfhaut verfilzen, sowas kenne ich nicht, aber die Yogis haben das. Und viele von unseren Hippies, ehemaligen Hippies, sagen sie in London, die haben das auch und die wollen sich die Haare nicht schneiden. Das hat wahrscheinlich was mit irgendwelchen bösen Geistern zu tun. Ich glaube nicht, dass es nur eine Krankheit ist, aber der Sammlerwahn ist sicher eine Neurose, die man auch bei der Asperger-Syndrom findet und auch bei Autisten, ja. Und das ist eine Neurose, ist eine nervliche Krankheit oder psychische Krankheit, wo der Mensch durch Ängste seine Umgebung so klein als möglich macht, sodass keine Veränderung eintreten kann. Dass in dem Fall ist das Zimmer so voll geräumt, dass er nicht mehr woanders gehen kann, als nur diesen kleinen schmalen Pfad, der noch frei ist. Und das nimmt ihm anscheinend Ängste weg, so einem Menschen. Der macht sich also mit Absicht einen kleinen Lebensraum, weil er Angst hat. Das kann durch innere Heilung geheilt werden, ganz sicher. Aber dieser Psychotherapeut ist schon ein orthodoxer Christ, ja. Aber dem Namen nach, so will ich weiß, ja. Aber, und der macht keine innere Heilung als solches, aber seine Annäherung an das Problem ist sehr vernünftig, ja. Er zeigt den Menschen, was sie versäumen, wenn sie im freien Raum stehen und dass sie keine Angst haben müssen. Ja, und da habe ich gesehen, im Fernsehen hat er sie zu großen Hallen von ehemaligen Autofabriken gebracht, also riesigen leeren Gebäuden. Und die Leute waren erst alle total verängstigt, keine Schritte haben sich getraut zu machen. Und wie sie dann erfahren haben körperlich, dass ihnen gar nichts passiert, wenn sie da durchgehen und einen großen Platz haben, haben sie angefangen zu Hause die Erlaubnis zu geben, die Dinge wegzuwerfen. Selber haben sie es nicht zusammengebracht, gell? Das war ein großes Thema. Ich weiß nicht, dass das in Österreich auch gibt. Neurotiker gibt es überall nicht. Und Angstzustände wahrscheinlich auch. Also ich finde das nicht unbedingt ein geistiges Problem. Es ist ein psychisches Problem. Und mit den Haaren, das hängt wahrscheinlich zusammen mit irgendwelchen Geistern, die da reinkommen bei den Leuten, wenn sie Yoga machen. Oder andere Hippie-Methoden haben, die machen alles mögliche heidnische heutzutage. Noch welche Fragen?
Welche Auswirkungen hat Buddha-Statue in einer Wohnung?
Der Buddha wollten Sie wissen. Da erzähle ich, die Dame hat eine Frage, ob eine Buddha-Statue einen Schaden anrichten kann. Erstens einmal können Dinge natürlich die Form, also eine Schöpfung, eine Materie, ein Lehmhaufen, den kann man in eine Form eines Buddhas zum Beispiel machen, wenn es nicht als religiöser Gegenstand und Verehrung verwendet wird, ist es nur eine Schöpfung, ein Stück Holz oder ein Stück Lehm oder ein irgendwas, ja. Aber leider Gottes werden diese Dinge als Götzen angebetet, ja. Jetzt in, die Geschichte habe ich aber erzählt, ne? Mauritius, hier? zu viele Geschichten habe ich im Kopf. Im Mauritius, da habe ich 2-mal Einkehrtage gegeben. Einmal mit dem Vater Rufus und einmal allein. Und beim ersten Mal hatte ich die Aufgabe, Bibellehre zu geben. Das waren nicht innere Heilungstage, das waren andere Tage. Das waren sehr viele unbekehrte Leute dabei, ja, chinesischen meisten. Und die anderen waren Gujarati-Hindus, die durch den Handel und ihren Lebensstil von Ostafrika auch mit Mauritius zu tun hatten. Und dazwischen waren einige sehr katholische, französisch-katholisch erzogene Leute, viel mehr gebildet als die Englischen. Die Franzosen haben ihr Schulwesen auch in die Kolonien gebracht. Und La Réunion und Mauritius, La Réunion ist immer noch französisch, die anderen sind englisch, die sind den Engländern übergeben worden. Und dann hört die Bildung auf. Die Engländer geben den Kolonien nicht dieselbe Bildung weiter, die sie selber haben. Das ist meine Erfahrung. Das hat nichts zu tun, dass ich die Leute nicht leiden kann in England. Das ist eine Tatsache. Jetzt war ich dort und waren sehr ziemlich viele französisch sprechende Priester und dann waren einige Chinesen, die sind bei der Bibellehre ganz steif auf den Boden gefallen. Das war keine Ruhe im Heiligen Geist. Ich bin darauf gekommen nachher, dass die ungetauft waren. Und das Wort Gottes ist sehr stark. Es ist die Wahrheit Gottes, auch wenn sie nichts verstehen. Es ist die Wahrheit Gottes. Und die sind wie ganz steife Mandeln am Boden gelegen, wie tot. Ich habe dann zu lachen angefangen, das gehört sich nicht. Aber die beten die Toten an, ja? Die fragen die Verstorbenen, wie sie die Familienverhältnisse ordnen sollen. Das habe ich alles gesehen, wie die das machen. Dann habe ich mir das so erklärt. Wahrscheinlich sind das lauter Totengeister, die diese Menschen bedrängen. Und mit den Worten Gottes müssen sie sich zeigen. Dann sind sie am Boden gelegen. Nachher habe ich meinen Vater Rufus geholt, später. Da habe ich gesagt, schau, da musst du was machen, die wachen nicht mehr auf. Ich bin unschuldig, ich habe nichts gemacht. Das nächste war, sind zum Gebet gekommen, wie sie sich leider anstellen müssen, aber ich kann ja auch nichts dafür, sie können auch zu den anderen gehen, die sind genauso gut mit dem Heiligen Geist. Da war ein jetzt habe ich jetzt solche Geschichte, aber die passt ja nicht auf, ein älteres Schwesternpaar, die unverheiratet waren. Und die hat, ja, aber die hat nicht aufgepasst. Jetzt muss ich es nochmal erzählen. Die hat eine Schwester hat furchtbare Köpfe immer gehabt. Und ich habe sie mir so angeschaut, habe mir gedacht, das sind doch Chinesen. Sag ich, haben sie einen Bruder zu Hause? Ach nein, das haben wir nicht. Ja, alles sind unschuldig plötzlich. Na, haben sie vielleicht die Ahnen zu Hause stehen? Ja? Die Chinesen machen sich von den Ahnen Bilder seit uralten Zeiten. In der modernen Zeit sind es nur Foto, aber früher waren es schön geschnitzte Figuren mit den Haaren der Toten. Ich habe solche Figuren zu Hause. Die Angelika sagt, das soll man weghauen, ich möchte es lieber verkaufen. Ich habe schon drüber gebetet, Vater Rufus hat schon gebetet, es sind keine Geister drin. Aber es ist eine ganze Serie von Ahnen. Mit den Haaren von den toten Leuten. Und dann später haben sie schöne chinesische Porzellanfiguren gemacht von den Ahnen und sie aufgestellt. Ja. Und heutzutage nehmen sie nur mehr Foto. Und ich habe sie also schön vorsichtig gefragt, haben sie vielleicht noch Ahnenfiguren geerbt? Ja, so ungefähr, sie sind ja nicht schuldig, aber vielleicht stehen die im Haus. Nein, nein, wir tun das nicht. Am letzten Tag, da wird man immer herumgeführt, um die Schönheiten der Gegend zu sehen oder die Touristen, was ich für Merkmale oder was weiß ich. Ich habe nie welche gesehen. Man wird nur von einer Familie zur nächsten geschleust, die nicht zu den Einkehrtagen kommen wollten. So wie jetzt mir eine Dame, schon einige schon gesagt haben, ja der oder die in der Familie, die wollen nicht kommen zu Einkehrtagen. Also dann wird man hingebracht, weil die Leute Probleme haben und die glauben halt beim Wahrsager, ich komme da hinein und ich werde ihnen sagen, was sie machen sollen. Ganz sinnlos, aber die glauben das. dann sind wir in der Nähe von diesem Schwesternpaar vorbeigefahren. Und ich habe dem Mann, der uns herumgeführt hat, ein Mr. Wang, habe ich gesagt, der Chines, habe ich gesagt, können Sie mal dort stehen bleiben? Ich möchte gerne noch einmal diese Schwestern besuchen. Ist er stehen geblieben, er hat ja nicht gewusst, warum. Und die haben natürlich die Tür aufmachen müssen. Und das Erste, was ich gesehen habe, mitten am Tisch in Mitte, war so ein großer, fetter Buddha. Sag ich, Sie haben mir doch gesagt, Sie haben keinen Buddha. Ach, wir haben nicht gedacht, das ist ja nur ein Kunstwerk. Sag ich so, dann nehmen Sie das Kunstwerk, wir werden drüber beten, dann werden Sie es zerhauen und draußen vergraben. Das haben Sie gemacht, ja. Die haben sich nicht mehr getraut, weil sie schon gelogen haben, ne. Und die Dame hat gesagt, ich habe ja keine Kopfweh mehr nachher. Dann habe ich gesagt, ich habe Ihnen ja gesagt, wenn Sie die Wahrheit gesagt hätten, wäre es besser gewesen. Sie haben ein Idol im Haus, wo die ganze Verwandtschaft noch damit gebetet hat. Das heißt, ein böser Geist, ein Dämon kann es besessen. Nur wenn man es verehrt wie Gott, kann ein Dämon das verwenden. Na, dann hat die andere Schwester, ist ihr schlecht worden und wollte in die Küche gehen. Vielleicht ein Wasser trinken, ich habe sie nicht gefragt. Ja. Sie geht zur Küche hin und macht die Türe, die ist so angelehnt gewesen, auf, dass sie hineingeht. Was ist dahinter? Eine Reihe von 4 Ahnen. Na, die Leute haben mich einfach angelogen. Sie haben geglaubt, das macht ja nichts. So wie sie da, manche von ihnen glauben, wenn sie diese Gegenstände im Haus behalten, das macht ja alles nichts. Es macht schon was. Und die habe ich, die Ahnen, die armen, schönen Porzellanfiguren, na, so schön waren sie ja gar nicht, habe ich gesagt, die müssen wir auch weg und dann wird kein Mensch mehr Kopf haben und niemand wird schlecht werden. Und nachher hat keiner, sofort, keiner von den beiden Schwestern hat irgendwelche Probleme gehabt. Also die Gegenstände, die dem ersten Gebot nach eine Übertretung darstellen können, wenn sie mal als religiöser Gegenstand benutzt worden sind, ein Platz für Dämonen werden. Und wenn die im Haus sind, dann hat ein christlicher Mensch, der Glauben hat, Zustand. Brustschmerzen, Herzschmerzen, Kopfweh, na, sag mal nichts und vergesse, was ich sagen will. Das war die eine Geschichte über den Buddha. Jetzt habe ich die andere Geschichte vergessen. Nicht stören, das darfst du nicht machen. Hättest du nicht vergessen. Das war genauso wichtig. Ah, diese heiligen Tiere, ja, das ist gar nicht harmlos. Da war wieder mal so ein Festtag, ein anderer Hindu-Festtag, und ich habe irgendwo einkaufen gehen müssen oder irgendwo hingehen müssen und sehe eine heilige Kuh mit ihren, was ich, Guru oder Sadhu, auf der Seite von der Straße stehen. Und zwar werden zu diesen Festtagen die Kühe angemalt. Die Kühe sind ein bisschen andere Kühe, so wie in Osten Ungarn, da gibt es auch Kühe mit so hohen Hörnern, ja. Und die werden angemalt und dann werden auch irgendwas dran gehängt, Glockeln und so weiter. Und die Kuh steht dann so dort und die Leute müssen diesem, was ich, Sadhu oder was, ein Geld geben. Eine Gabe für den Gott, die Kuh. Bitte, das ist auch eine Weise, wie man Geld verdienen kann. Aber es ist auch eine Übertretung des ersten Gebotes. Und ich bin nur vorbeigegangen. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich da beten muss oder was. Ich lebe in der Stadt, das sind da wie Kühe irgendwo. Bin einfach vorbeigegangen. Nein, ich bin vorbeigegangen. Die Kuh ist aus ihrer Position heraus mit ihren Hörnern, hat mich angegriffen. Ich habe wegrennen müssen über die ganze Straße, überall. Die ist verrückt worden. Ja, weil sie irgendeinen Dämon hatte, weil sie ja als Gottheit angebetet wurde. Ne? Und deswegen sind die Leute hingegangen, haben sich verbeugt vor der Kuh und haben dem Mann ein Geld gegeben. Natürlich schaut es für uns lustig aus, aber das sind suchende Menschen, die keine Ahnung haben vom lieben Gott. Ein Brahmin-Hindu, das ist die höchste Kaste, Priester sind es auch keine mehr alle, aber sie nennen sich so. Der hat mir einmal, da bin ich in meine erste Klasse gefahren und da hat das einzige Mal eigentlich in Indien und da habe ich den kennengelernt und der hat mir gesagt, eines verstehe ich nicht, warum eure Priester uns nicht über Jesus Christus erzählen. No, da habe ich mich nicht sehr beliebt gemacht, wie ich das dann bei der Priesterseminar den Indern gesagt habe. Und das ist auch die Wahrheit. Die kommen hierher, ist ja gut für uns, sie kommen und predigen und alle, der Bulokaran und der Manjakal, die kenne ich alle. Ja? Die kennen mich, sagen wir mal so. Ich bin ja viel älter, nicht? Habe viele Einkehrtage gegeben. Und die kommen hierher und geben hier Einkehrtage. Und ganz wenige von denen evangelisieren in Indien, nicht wie der Vater Hofers. Wir haben in Indien angefangen. Es gibt 129 Diözesen. Davon haben wir 69 gemacht. Abgehakt, wie die Deutschen sagen. Auf der Liste abgehakt, fertig. Und die anderen haben Einkehrtage bekommen von den Priestern, die erneuert worden sind im Heiligen Geist. So wie der Botha und wie der Vater James Manjakal, nicht, Manjakal nicht, der wurde nicht erlaubt, aber der James Maria Kumar, da gibt es viele, nicht? Die haben Einkehrtage mit uns gemacht und die tun schon Einkehrtage weitermachen. So sind alle Diözesen von der Erneuerung im Heiligen Geist berührt. Das war nur nebenbei. Ja. Noch eine Frage. Ich muss ja pünktlich sein. Das ist eine Krankheit, diese Pünktlichkeit. Aha. Sie haben gesagt, ob es gefährlich ist, wenn man einen Buddhisten in der Familie hat. Ja. Naja. Wenn einer in einer Familieneinheit Götzen dient, ja, guten oder schlechten Gewissen, meistens aus Widerstand gegen die Kirche oder vor allem gegen den Vater, eigenen Vater, Papa, ne, dann hat das schon eine Auswirkung, weil das von bösen Geistern bewützt wird. Sie wollen ja die Familie stören. Sie wollen ja, dass die Gläubigen in der Familie umfallen. Das ist das Ziel des Teufels, dass wir nicht an Jesus Christus glauben. So, man muss solche Menschen segnen und beten, dass sie wem treffen, der aus einer ähnlichen Situation wie sie selbst bekehrt worden ist. Am besten betet man mit zwei anderen oder einer anderen Person, die dieses Problem versteht und das Herz auch zu dem Gebet gibt und sagt, ja, Herr Jesus, das ist ein wirkliches Problem, beten wir für diesen Menschen, der also angeblich Buddhist geworden ist. Ich glaube, diese Menschen von uns haben keine Ahnung, was Buddhismus wirklich ist. Ja? Das ist genug, ja? Bitte. Ich habe überhaupt nichts. Ah, oh mein, da habe ich eine Geschichte zu erzählen. Die Chinesen sind an Feng Shui, das ist, gehört zur Geomantie, das ist vom Vatikan her verboten, ja. Sie gehören, also die sind dem total verfallen. Ein Chines, wenn du nach Hongkong kommen, dann gibt es Gebäude, die schauen zum Beispiel so aus. Die sind genau in der Richtung ein, wie angeblich die Energien, die besten Energien auf das Bankgebäude fallen. Die schauen ganz komisch aus. Das hat gar nichts zu tun mit Architektur. Das hat, dann zum Beispiel in Hongkong ist ein riesiger Felsen, der freigelassen worden ist. Davor gibt es keine Gebäude, weil der Feng Shui dort die beste, das heißt die richtige Position gefunden wird, wo die Energien sich am besten im Ausgleich befinden. Und in dieser Situation können Sie glücklich in Ihrem Haus wohnen, so wie die Käthe Bachler sich einbüht, mit ihren Wellen, Unterwasser, was ich, Strahlungen und allem diesem Blödsinn. Das gibt's alles gar nicht. Das Wasser unterirdisch tut nicht in Rinnen laufen, sondern flachen, flächenmäßig. Muss man mit Physik und Geologie machen. Das weiß man eh alles. Es gibt unterirdische Flüsse, aber es verläuft nicht in Strahlungen oder in kleinen Rinnen. Nein, alles flächenmäßig. Das ist dieselbe Idee, was die Bachler verbreitet, ist aber von der Kirche verboten. Nur weiß kein Mensch. Das steht alles in meinem Buch drinnen, da können Sie es nachlesen über die Geomantie, ich glaube, das habe ich einer geschrieben. Ja. Als dann, das Feng Shui in Singapur hatte ich auch eine Schwiegertochter, ja. Und dort haben mich die Charismatiker eingeladen, nennen Vater Rufus. Warum? Weil ich einen kleinen Engelsohn dort habe. Ja, der war noch sehr klein und den wollte ich natürlich regelmäßig sehen. Aber die Chinesen haben mir neu weggenommen. Ich konnte ihn nicht lange erleben, sozusagen. Jetzt schreibt er mir geheimnisvoll. Er schreibt Deutsch und Englisch, sehr gescheiter Bub. Aber ich habe ihm gesagt, er muss Mandarin-Chinesisch lernen, unbedingt, nicht aufgeben, habe ich gesagt. Und er ist musikalisch, das haben sie in Wien rausgefunden, in der Volksschule schon. Und ja, und da bin ich halt sehr oft in Singapur und habe arrangiert das so, dass ich gleichzeitig irgendwo Einkehrtage gebe. Ja, ist auch eine finanzielle Sache, ne? Weil wenn ich dort Einkehrtag gebe, muss ich mir nicht die fortzahlen, kann ich für 3 Tage meinen Enkel sehen. Ne? Meine Schwiegertochter kann mich vielleicht nicht leiden, ist mir wurscht, aber ich sehe das Enkelkind und ich bin natürlich sehr freundlich und lieb. Und da habe ich also über diese okkulten New Age Praktiken gesprochen. Und dann wurde mir von meiner Schwiegertochter zugeschoben, ein Zettel, bitte nie über Feng Shui zu sprechen. Warum? Weil jeder es macht. Alle Wohnungen sind dem eingerichtet. Die halten sich streng an diese altchinesischen Regeln, dass gewisse Gegenstände in der Wohnung so und so und so stehen müssen, dass die Familie glücklich ist und dass sie genug Geld verdienen. Ja. Die chinesische Natur gibt sich nicht sehr stark für die Transzendenz, also für das Übernatürliche. Die Chinesen wollen wohlhabend leben, reich werden und sehr viel essen. Es gibt Ausnahmen, aber die muss man suchen. Und ich habe 500 chinesische Verwandte, die nicht bekehrt sind. So, ich kenne mich ein bisschen aus. Ein bisschen. Weil ich ja nicht chinesisch spreche, ich bemühe mich, irgendwas zu verstehen. Aber meistens reden sie nur über das Essen oder das Geschäft. Deswegen kann ich es langsam lernen, ne? Weil sie immer dasselbe reden. So, das ist meine Geschichte über das Feng Shui. Die wollten unter keinen Umständen, dass ich irgendetwas Negatives über solche Einrichtungen sage, die ihr Glück vielleicht stören könnten. Es ist also nur ein halber christlicher Glaube, wenn die Leute sich an solche abergläubischen Dinge halten. Und wollen sie noch mehr wissen über das Feng Shui? Nein, ja. Was sagt sie? Schlaraffen kenne ich keine, aber ich kenne das was Neues. Es gibt etwas, das heißt Labyrinth. Habt ihr das schon hier? Das ist eine neue Mode. Labyrinth. Könnt ihr im Wikipedia nachlassen. Auch ein neuer Blödsinn. Eines nach dem anderen. Ein Aberglaube fällt, kommt der nächste auf. Ja. Ich meine, das Einfachste ist ja, betet, wenn es nichts anderes kennt, betet den Rosenkranz, sonst könnt ihr mit dem Herrn Jesus reden, der wird ihnen euch alles sagen. Ja, das ist ja unsere Schuld, dass man diesen Leuten den Posten gibt. Ne? Die lernen Kinder Hindu-Tänze, habe ich selber gesehen in Österreich. Die lernen Hindu-Tänze, aber alle Hindu-Tänze sind zur Verehrung der verschiedenen Gottheiten. Die kann man nicht einfach nachtanzen. Das ist ein Gottesdienst, ein Götzendienst, den die machen. Weil die Bewegungen, die sie machen, betreffen immer eine bestimmte Gottheit. Nur haben die sehr viele Gottheiten, weil es sehr schwer sich alles zu merken. Die schaut ganz verzweifelt aus, die eine Frau. Was? Ja, dasselbe. Ich meine, diese Dinge sind nicht aus dem Christentum erwachsen. Wir haben ja auch Traditionen gehabt, die heidnisch sind. Manche Dinge sind harmlos, aber die meisten Dinge sind nicht harmlos. Weil die Afrikaner holen sich die Kräfte ihrer Ahnen herein. noch irgendwas. Ja, das, ich habe das jetzt gerade zugeschrieben bekommen. Es ist nicht so harmlos, wie es ausschaut. Da ist ein Artikel, den habe ich, den können Sie von mir haben, weil es eine Art Hypnose ist. Dass die Leute, sie benehmen sich wie unter einer Hypnose. Sie werden total abhängig von diesem Zumba. Bei uns gibt es lauter Zumba-Gruppen und wenn man dann hingeht, die werden zwar alle sehr dünn, aber deren Familien fangen an zu wackeln, also die sind gestört, weil die Mutter des Hauses, meistens die Mutter, unbedingt zu deren Zerstunde bei dem Zumba dabei sein muss und da wie ein Verrückter dort tanzt. Und die Tänze sind aber so wie die Metal-Rock-Musik, ja, satanisch. Ich habe selber sehr wenig darüber gewusst. Es hat mich ein Padre gefragt, der solche Fälle bekommen hat zur Befreiung. Da sage ich, ich muss nachlesen, ich muss selber mich kümmern. In der Gegend, wo wir wohnen, gibt es 2 oder 3 Zumba-Gruppen. Ja? Es ist krankhaft, ich sage ja, das ist krankhaft. Es geht so viel, man weiß schon gar nicht mehr, wo der Teufel anfängt. Ne? Na gut, noch was, dann hören wir auf. Ja, ich werde die Taufe ansprechen. In den frühen Jahrhunderten waren alle getauften Erwachsene, braucht man Tertullian, können Sie lesen. Tertullian war ein Kirchenvater, ja, anerkannt, nicht anerkannt, wieder anerkannt, so wie die heilige Teresa von Avila 3-mal ist von der Kirche ausgeschlossen worden, wieder als Lehrerin der Kirche eingesetzt, weil sie Voraussicht hatten, was viele andere in der Kirche noch nicht hatten. Deshalb lesen Sie den Tertullian. Dann werden Sie sehen, dass in der ersten Zeit nur Erwachsene getauft wurden. Dann hat sich herausgestellt, dass aber manche Eltern Sorgen hatten, dass die Babys schon früh sterben. In früheren Jahren, auch in Indien heute noch, stirbt ein bestimmter Prozentsatz in jeder Familie von den Kindern sehr zeitlich, vor dem 5. Lebensjahr. Infektionen in Afrika auch. Na, täglich, Angelika. Guten Morgen. Täglich, ja, besser. Sterben viele Kinder. Dann hat sich die Kirche entschlossen, schon die Babys zu taufen. Da gibt es einen ganzen Briefwechsel zwischen den Bischöfen der damaligen Zeit, das ist ungefähr 2. Jahrhundert, wo sich die Bischöfe den Kopf zerbrechen und Konzilien halten, ob sie die Kindestaufe wirklich einführen sollen als eine Vorschrift. Hat sich dann durchgesetzt. Dann bei der Zeit waren schon viel mehr christliche Familien, also war es schon viel einfacher und leichter, Kinder zu taufen. Na, es hat noch lang gedauert, bevor Europa ganz christianisiert wird. Wann ist Europa ganz christianisiert gewesen? Kein Mensch, eine Ahnung. 8. Jahrhundert, die Sachsen im Norden waren die Letzten. Die haben immer einen Widerstand geleistet. Die wollten sich nicht bekehren lassen. Wer hat uns das gebracht alles? Erst die römischen Soldaten, dann bei uns in Wien war der Timothy, ein Mitbruder vom heiligen Paulus, der schon hergekommen ist, und die römischen Soldaten. Ne? Also, was ist die Taufe? In Indien gibt es sehr viele weggelegte Kinder. Und manche katholische Frauen, so wie die Schwestern von der Mutter Teresa, glauben diese Kinder auf. Die werden ausgesetzt. Aus verschiedensten Gründen, meistens Armut, zweitens Krankheit und bei den Mohammedanern Erbkrankheit, so wie bei den orthodoxen Juden, durch die Inzucht, immer nur dieselben Familien verheiraten sich, entsteht, also vererbt sich eine Blutkrankheit, die sehr ähnlich ist wie Leukämie. Und das Kindl wird ein ganz weißes Baby, die sind nicht weiß normalerweise, sind braun, lichtbraun. Ne? Und die sterben dann. Und die Eltern, anstatt dass sie es sterben lassen oder irgendwas, die Mohammedaner setzen es einfach aus. Meistens, komischerweise, gar nicht so komisch, vor einer katholischen Kirche oder Kloster. Weil sich denken, die werden schon drauf schauen. Kümmern sich überhaupt nicht mehr. Gut. Es ist nicht erlaubt, in Indien nicht christliche Kinder zu taufen. Diese Bekannte von mir hat alle diese Kinder aufgeklaubt und hat mit der Hilfe von der Mother Teresa, ihren Schwestern und anderen Organisationen drauf geschaut, dass diese Babys in den ersten paar Lebenswochen, wenn sie gesund waren, sind alle untersucht worden, geimpft worden, adoptiert werden. Und da war ein kleiner Rassel. Sie wollte, dass ich jede Woche hinkomme und für diese Babys innere Heilung bete, weil die sind ja abgelehnt worden von den Eltern. Habe ich schön brav gemacht, ganz kleine Würstel, nicht herzig. Und dann war ein kleiner Rassel und der war schon 9 Monate alt. Und sie hat gesagt, den kann ich nicht adoptieren lassen, der ist ein mohammedanisches Kind, was die Blutkrankheit hat. So habe ich gesagt, hast du ihm zum Vorhaben zur Taufe, dann wird die Blutkrankheit weggehen. Sagt sie, das habe ich gemacht und der Pfarrer hat gesagt, ich darf nicht taufen. Naja, das stimmt, gesetzlich darf er nicht, weil es ein mohammedanisches Kind ist. Obwohl die Eltern es weggelegt haben und man rein äußerlich gar nicht sehen kann, dass ein mohammedanisches Kind ist. Naja, man weiß schon, wenn man die Leute kennt, ne? Dann habe ich gesagt, ja, dann darf du es halt, darfst du, ist krank, darf es besser, weil wenn man stirbt, dann kommt es wenigstens zum lieben Gott. Sagt sie, naja, jetzt bist schon du da, jetzt darf es halt. Also habe ich das Kind getauft, im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes, und mit Wasser überschüttet, und dann bin ich nach Hause gegangen. 3 Wochen später wurde das Kind wieder ärztlich untersucht, und es war ganz gesund. Er lebt heute in Schweden, ist 23 Jahre alt. Schwedische Eltern haben ihn adoptiert. Vor zwei Wochen habe ich also ein Kinderl getauft in, wo waren wir? In Weißrussland. Da war eine Streiterei zwischen den orthodoxen Verwandten und den katholischen Verwandten. Der Mann hat zwar katholisch geheiratet, aber wie das Baby gekommen ist, sind die ex-kommunistischen Schwiegereltern plötzlich orthodox geworden und wollten den Buben, weil es ein Bube war, unbedingt in der orthodoxen Kirche taufen lassen. Ja, aber unsere Kirche stellt vor, wenn das Kind christlich erzogen wird, dann ist ja eine orthodoxe Taufe auch möglich. Ja, das ist ja gültig, jede Taufe ist gültig, auch bei den Baptisten und überall. Also dann, was machen? 2 Priester haben mich angeschaut, was sollen wir machen? So, ich habe es mit dem Pfarrer geredet. Ja, der Pfarrer traut sich nicht, das wird eine Streiterei. Also gut. Alles, sage ich, Frieden muss man halten. Der Vater ist das Haupt der Familie. Seine Familie will, dass orthodox getauft wird. Müssen wir also den Vater und die Schwiegereltern gewinnen. In der Zwischenzeit, während die geredet haben, habe ich das Kind getauft. Ja, lass die Leute da streiten herum. Die Seele des Kindes ist das Wichtigste. Es war ein wunderschönes Baby. Wirklich herzig. Und die Mutter hat eigentlich gar nicht russisch ausgeschaut. Sie hat auch nicht polnisch ausgeschaut, sondern lettländisch. Die haben so ein bisschen einen orientalischen Einschlag, sind aber blond. Ja? Schauen aber ein bisschen mongoloid aus. Sehr schöne Leute. Also die hat mir sehr gut gefallen und die war auch sehr lieb, aber sie hat so eine gute Ehe haben sie gehabt, aber mit dem Kind fängt jetzt die Streiterei an. Und wie gesagt, um keinen Willen streiten. Und der Pfarrer, der dabei war, ja, der hat genau gewusst, was ich mit meiner Geschichte meine und was ich machen werde, weil er kann es nicht machen. Er hat das Wasserglas gewaschen, Wasser hineingegeben, das Wasser gesegnet und mir in die Hand gegeben. So, also manchmal gibt es Nottaufen, die man machen muss. Und wenn wir mit solchen Familienmitgliedern umgeben sind, die so super gescheit sind, dass die Kinder sich selber entscheiden müssen. Die Kinder machen das, was die Eltern machen. Ob sie es ihnen sagen oder verheimlichen, die machen alles nach. Weil sie nichts anderes kennen. Und wenn die Eltern kein christliches Leben führen, dann werden die Kinder auch nie ein christliches Leben führen, bis halt der liebe Gott sie mal erwischt. Ja. Und wenn die Eltern ein hinduistisches Leben führen, werden die Kinder hinduistisch werden. Und wenn die Eltern gar nichts machen, werden die Kinder verloren. Wenn sie wenigstens getauft sind, ist wenigstens eine Seelenrettung möglich. Ne? Muss man so denken, es geht um die Seele. Und deswegen hat die Kirche die Kindestaufe eingeführt, weil viele Kinder sind ja früher gestorben. In vielen Ländern sterben sie noch, ne? Vor dem 5. Lebensjahr. Deswegen, die Kinder können sich immer noch entscheiden. Was wollen sie denn entscheiden? Hauptsache, sie sind gerettet. Ne? Das sind so verrückte Ideen, die unsere Menschen haben. Also dann, wenn solche Verwandten da sind, ich tät die ruhig streiten lassen, streiten sich die Leute herum, aber ich tät stillschweigend das Kind taufen. Es kann immer noch eine andere Taufe aushalten, das macht gar nichts. Bitte, das darf man nicht offiziell sagen, sonst wird der Bischof nicht sehr glücklich sein. Aber man muss ja anders denken. In Indien habe ich eine Schwester gehabt, die hat mir in den Ashram geholfen mit den westlichen Jugendlichen. Die hat Schwester, die hat sich ja so einen Indo-Namen angelegt, habe ich vergessen. Irische Schwester, sie ist dann der Superior geworden von den Orden. Die hat 14 Jahre bei der Geburt als Hebamme hat sie geholfen, 14 Jahre. Und da kommen die ganz armen Leute in die katholischen Institutionen, die also kaum eine Idee haben von irgendeiner Hygiene, die kein Essen haben. Die Mütter sind ganz jung, 16, 15 Jahre alt. Die Haut vom Baby hängt ganz herunter, weil die Mutter nie genug zu essen gehabt hat. Die Kinder sind so klein, ja. Und viele von den Kindern überleben nicht. Und ich habe gesagt, was macht's, dass sie taufen? Sagt sie, naja, darüber reden wir nicht. Darüber reden wir nicht. Weil wenn die Kinder getauft werden, haben sich die meisten erholt. Und sind nicht weggestorben. Und wenn sie gestorben sind, haben sie wenigstens, sind sie kleine Christen gewesen. Ne? So, die hat das gemacht für 14 Jahre. Da habe ich mit einer anderen Schwester geredet, die hat das auch gemacht. Das darf man aber nicht laut sagen zu den Hindu-Politikern. Die werden die Spitäler zusperren. Hm? So, das ist wichtig, ne? Ja. Ja. Ja, siehst, das machten viele Priester jetzt, machen das. Das haben die ersten Christen gemacht. Das steht im 2. Korintherbrief im 15. Kapitel. Die ersten Christen haben die toten Verwandten nachtaufen lassen. Die haben ja Christus nicht gekannt und die wollten, dass die auch alle in den Himmel dann kommen. Das kann man schon, das steht sogar in der Heiligen Schrift drinnen. 2. Korinther 15. Kapitel. Aufschreiben und lernen, dass du es anderen Leuten sagen kannst, nicht nur für euch selber. Noch eine Frage? Naja, ich meine, das, was wir in England im Fernsehen sehen, ich weiß ja nicht, das Österreichische ist ja auch viel schlechter geworden, ist so viel Okkultes. Und wir hatten mit dem Vater Rufus etliche Fälle, schon ganz früh, schon in den 80er Jahren, von diesen Exorzismus. Dieser Exorzist, da werden Tatsachen, es gibt böse Geister, es gibt besessene Leute, aber die Lösung im Film ist nicht Jesus Christus, ja? Sondern das Kind bleibt ewig besessen oder der Besessene. Und das ist die große Gefahr, dass die Leute, das sind tatsächlich böse Geister, die da hereingerufen werden. Weil ich kann mir sonst nicht vorstellen, wieso wir Befreiung beten mussten, ja? Das ist tatsächlich sehr gefährlich. Es gibt auch viele Horrorfilme. Haben Sie sich das mal angeschaut? Die sind total schwarz. Man sieht ja kaum was. Und wenn man was sieht, kann man lauter satanische Symbole. Das ist genau, das war bei der letzten Konferenz, hat uns ein polnischer, ziemlich junger Mann, der hat uns Filme Dias gezeigt auf der Leinwand über diese großen Feste, diese Musikfeste, die sind dirigiert von Satanisten und er hat genau das alles gezeigt, was dort passiert. Und die Leute sind wie in einem hysterischen Trance, wenn sie sich dann benehmen. Und wir haben in England, die haben in Polen 1 Million Leute, die diese Feste besuchen. Bei uns sind es bis 3 Millionen. Wir sehen das und wenn man das im Film sieht, sieht man nicht ein Ende von dieser Masse von Leuten. So viele Leute sind dort. Letztes Jahr, dieses Jahr im Sommer waren ungefähr 2,5 bis 3 Millionen Leute dabei. Das sind ganze Städte, die da wachsen von Zelten und was. Und die tun alles anbieten, von der Hexenkunst, dem Potter, der Satanismus, Engelskarten, alles, was sie haben wollen, was okkult ist, wird dort angeboten. Und die Musik ist dirigiert von 4 oder 5 Leuten, die genau wissen, was sie machen, damit die Leute besessen werden. Das ist alles, was ich sagen kann. Das habe ich gesehen auf diesem Film. Und der hat das genau erklärt, weil er aus dieser Szene herausgewonnen wurde vom Herrn Jesus. Und jetzt tut das publizieren alles. Aber es ist nicht harmlos, würde ich sagen, wenn man diese Dinge macht gegen Satanisten. Noch eine Frage mit dem Film? Bitte, die Frau wollte da.
Ich habe es gehört, dass die Herren da verschiedene Schutzgebiete gesprochen am Anfang. Und es ist mir eigentlich zweimal etwas mit Brand passiert. Ich habe mein Wohnhaus verloren vor 5 Jahren durch einen Brand, weil die zweite Familie, die in unserem Haus gewohnt hat, die hat sich immer gegenseitig zur Hölle geschickt. Ich habe immer regelmäßig am Anfang des Jahres mit Weihrauch das ganze Haus ausgeweiht und am 6. Jänner immer zum Heiligen habe ich das Weihrauch fast unten stehen lassen müssen, das ganze rausgezogen. Und dann war ich einmal 3 Wochen nicht da und dann habe ich die Polizei angerufen in den USA und habe es mir mitgeteilt, dass mein Haus abgebrannt ist. Ich bin nicht zurückgekommen, habe alles geklost und die Frau, die oben mir gewohnt hat, war tot, ist zu Tode gekommen. Die ist so schwer verletzt. Da habe ich mir gedacht, was hätte ich da machen können? Hätte ich vielleicht noch mehr beten sollen oder Schutzgebete oder irgendwas? Und das Zweite, was mir komisch ist passiert, ist, ich bin bei einer Frau zu Besuch gewesen und die hat so, irgendwie ist mir komisch vorgekommen, die ganze Wohnung, die hat so viele Engel und da so viele esoterische Sachen drin gemacht. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich werde jetzt gleich die Wohnung nochmal ausweihen und habe diesen kleinen Exorzismus von Vater Petrus Pavlicek mit dem Weihwasser durch die Wohnung und habe alles ausgeweitet. Ich habe da immer so ein kleines Weihwasser mit. Und in derselben Nacht sind die ganzen Dächer im Baden rundherum, da wo die Frau gewohnt hat, abgebrannt.
Die ganzen, was ist abgebrannt?
Die Dächer von den Häusern im Umkreis von dieser Frau, wo die gewohnt hat. Und das ist meine Tatsache.
Schutzgebete. Ich bete, wie mir der Heilige Geist eingibt. Aber das hauptsächlich, was ich bete, Herr, übergieße mich, meine Verwandten, meine Feinde und Freunde mit deinem heiligen Blut, versiegle sie, sodass der Böse nicht jetzt, während ich bete, durch die arbeiten kann oder irgendwelche Störungen bringen kann und dass sie auch geschützt sind. Und das scheint zu helfen, so halbwegs zumindest. Ich vergesse nichts sonst. Ich bete nur das. Es gibt, aber ich habe schöne Schutzgebete. Die Leute schicken mir sehr viele Dinge. Manche sind sehr schön, manche sind nicht in Deutsch, bitte. Das sind alle möglichen Sprachen. Und ich kann Ihnen das ruhig zukommen lassen. Aber ich habe meine Frage für das, dass Sie einen kleinen Exorzismus beten, dass Sie das halte ich nicht für richtig. Da muss man eine ganze, also erstens mal muss der Priester wissen, dass Sie das machen, der lokale Priester. Ich glaube nicht. Man kann zwar ein Schutzgebet für wem sprechen, man kann auch sagen, im Namen Jesus, ich sende dich weg, aber nicht bei fremden Leuten, sondern nur in deiner eigenen Familie, bei dir selber. Deswegen hat die Kirche ja das Sakramental des Exorzismus eingeführt, dass eine Ordnung besteht. Und wir haben die Gesellschaft gegründet, die heißt Gesellschaft, Internationale Gesellschaft für Befreiung, sodass unsere Leute, die Befreiung beten wollen und müssen vielleicht im Heilungsdienst, die Charismatiker, die kommen ja auf die Blockaden, dass die lernen, wie die Kirche es wünscht. Und das ist ihre eigene Sicherheit. Nicht, weil das einzig Richtige ist, aber es ist die größte Sicherheit, wenn man in der Ordnung der Kirche betet. Also das mit dem Weihrauch ist noch in Ordnung, das mit einem kleinen Exorzismus nicht mehr, glaube ich nicht. Das ist zu gefährlich für sie. Es ist ja kein Wunder, dass das Haus abbrannt ist. Da muss in der Nähe Hexerei gewesen sein. Das ist am Feuer. Ja, da war eine Hexerei wo. Okay. Wo, da hat mich noch wer was gefragt, bevor ich aufhöre, die Dame, ja, die. Ich habe gar nichts verstanden. Ich habe nicht verstanden, was. Komm her. Das ist ein Schriftsteller. Ich habe überhaupt nichts verstanden, was sie redet. Sie hat mich ja nie gefragt. Was wollten sie sagen?
Dass die Bücher von Paulo Coelho nicht in Ordnung sind und ich glaube, dass das sich einige Leute das zu Hause liegen haben.
Wie heißt der?
Paulo Coelho.
Also ein Spanier? Ja. Ich werde ihn vor der fragen. Das ist der Exorzist von der Gegend. Ich werde ihn fragen. Es wird schon stimmen, was sie sagen. Ich weiß es nicht.
Das sind komische Symbole, die er jetzt trägt und verteilt. Und das ist der Krieger des Lichts und das ist nicht.
Na, das soll das ein Blödsinn wahrscheinlich. Ein gefährlicher Blödsinn, leider Gottes. Wir sagen leichtsinnig Blödsinn, aber es ist gefährlich. Ne? So wie die Engelskarten bei den Iren. Ne? Anstatt der Rockkarten legen sie jetzt Engelskarten. Ein Missbrauch. Ne? Noch eine Frage, dann hören wir auf. Gell? Die Chinesen tun was? Engel? Ja. Die Chinesen kenne ich überhaupt nicht. Die möchte ich auch kennenlernen, kenne ich nicht. Keksel? Die müssen sie ja nicht essen. Überhaupt nichts von diesen Leuten essen, sondern segnen. Weil wenn Leute dem Bösen dienen oder was Böses machen wollen, auch bei uns, auch in der Kroatien, die geben ihnen was Verhextes zu essen. Und wenn der Vater Rufus betet, da haben wir ein erster Fall in Slowenien, nachdem der Kommunismus gefallen war. Da haben eine Frau gewesen, die hat zum Todestag ihres Vaters, wurde ihr von irgendwelchen Verwandten was zu essen gegeben. Und von dann an war sie besessen, richtig besessen. Und wie der Vater Rufus betet hat mit ihr, hat sie nach 14 Jahren, sie war dann über 20, ein Stück Schweinefleisch mit noch dem Borsten, das ist für mohammedanische Verhexung, die geben ein Schweinesfleisch, ja, weil die glauben, das ist ganz schlecht, ist ganz herausgekommen. Das heißt, es war ein verhextes Stück Fleisch. Warum? Wahrscheinlich wegen der Erbschaft. Ha? Weil sie war die Tochter, aber da waren ja viele Cousinen und Cousins auch dort. So irgendwas ist vorgefallen. Ich kann mich nicht ganz an die Geschichte erinnern, nur an das Stück Schweinefleisch. Angelika, was hat die gesagt? How can you recognize if someone is? Ja, ja, weiß ich schon. Habe ich gestern gesagt, aber sie hören alle nicht zu. Sie haben Stöpseln in den Ohren. In der Exorzistenkonferenz, das eine römische Konferenz für Exorzisten für die ganze Welt ist, ja. In dieser Konferenz wurde beschlossen, dass ein Probegebet oder Probeexorzismus gemacht werden kann, dass man weiß, ob die Person tatsächlich einen Exorzismus braucht, weil sich das Böse manifestiert. Durch Gebet manifestiert sich das Böse. Das heißt noch lange nicht, dass diese Person nicht auch einen psychischen Schaden hat. Im Gegenteil, das Böse hängt sich an einem psychischen Schaden. Es hängen die zwei Dinge zusammen. Die Mutter Gottes war die einzige, die keine psychischen Schäden hat. Deswegen kannst du den Teufel bekämpfen. Ja? Die hat keine Schäden gehabt, wo sich das Böse anhängen kann. Aber wir haben alle kleine Schäden. Deswegen geben wir die innere Heilung, sodass sich nichts Böses, nicht nur, dass sie es nicht machen, sondern dass es bei ihnen auch nicht wirkt. Je mehr sie innerlich geheilt sind, je mehr sie sich dem Herrn übergeben, umso mehr Schutz haben sie. Und natürlich muss man auch die Psyche bedenken, ohne Zweifel. Aber wenn man jetzt mal zu einem Exorzisten geht, dann ist es die geistige Ebene, die wir erst ansprechen sozusagen. Das heißt noch lange nicht, dass man sagt, der Mensch braucht nicht auch eine Psychotherapie oder eine andere Hilfe, wegen aus anderen Gründen. Ja. Man muss nicht das eine, muss das andere ausschließen. Aber die meisten Menschen sind nicht besessen. Ein Besessener hat ganz wenig freien Willen. Aber die umsessenen Leute manifestieren, wissen aber eigentlich, dass ihnen was Komisches passiert. Ein ganz Besessener weiß nichts mehr. Ja? Der fällt da um, der rollt sich herum, der benimmt sich in merkwürdiger Weise. Ein Umsessener weiß noch immer, weil ich habe komische Laute von mir gegeben. Warum denn? Ich habe mich geniert oder so sagen die Leute, ne? Die sind nur umsessen, weil es sich meistens um Verhexungen handelt, Eifersucht von anderen Leuten oder die Gewohnheiten in der Familie waren okkulte Gewohnheiten. Und die Kinder werden von diesen Dingen beeinflusst. Mit Absicht und auch unabsichtlich von Personen, weil die bösen Geister die Kinder haben wollen. Weil wenn sie ein Kind haben, können sie das Kind weiter stoßen in die falsche Richtung. Und wenn diese Kinder 15 Jahre, 14 Jahre alt sind, dann enden die alle schon in leichten Okkultismus und wenn es 20 sind, sind es bei den Satanisten. So geht es. Das ist ganz einfach. Der liebe Gott hat viel bessere Pläne für uns, aber der Teufel möchte sie zerstören. Dann hängt er sich solchen Kindern an, weil in der Familie das erste Gebot übertreten worden ist. Leider Gottes, aber so ist es nun mal. Bitte, bitte. Sagen Sie was. Was hat es gesagt? Ich kann das nicht verstehen. Das führt sich in die Familie. Nicht ganz, nicht ganz, leider nicht. Na bitte, da kann ich schon was über Sie. Die Dame hat wahrscheinlich über Vergewaltigungen gesprochen. Aufgearbeitet kann man eh gar nichts, man kann nur alles widerrufen. Das ist die beste Aufarbeitung, alles andere klingt psychotherapeutisch, die können nichts machen gegen solche Sünden. Da werde ich jetzt zwei Dinge sagen, dann höre ich auf. Das erste ist das, wenn ein Kind sexuell missbraucht wurde, heißt das noch lange nicht, dass es vollmäßig sexuell missbraucht werden muss, bevor sich was Böses bei ihm was passiert. Auch wenn das Kind nur falsch angegriffen wird, also unanständig, dann weiß das Kind, dass es falsch ist. Ja? Auch ein ganz kleines Kind hat das Gewissen und sagt, das, was der Onkel zu mir macht, ist nicht richtig. Aber weil der Onkel größer ist oder die Tante auch, ich habe zwei Fälle von Frauenmissbrauch auch, von kleinen Kindern, selten aber auch, dann glaubt das Kind, weil der Große muss doch Recht haben, das heißt, es stimmt was mit mir nicht. Das ist der erste Anfang eines Minderwertigkeitskomplexes. Ja. Und dieser böse Geist, der diesen unanständigen Menschen verführt hat, so ein Kind anzugreifen oder zu missbrauchen, schließt sich dem Kind an. Nicht besessen, nein, es bleibt in der Nähe, so ein Geist. Dieses Kind hat sehr frühe sexuelle Probleme, auch wenn sich die Hormone noch lang nicht entwickelt haben. Selbstbefriedigung, Prostitution findet man bei 11- bis 13-Jährigen, wo die noch gar nicht voll entwickelt sind. Ja? Diese Kinder werden auch sehr widerspenstig und aufständig, weil sie wissen die ganze Zeit, es ist mit ihnen was falsch. Also der böse Geist treibt sie. Und wenn sie letzten Endes nirgends eine liebende Hilfe finden mit dem Herrn Jesus, der ihnen erklärt, ein Mensch, ich sage ihnen erstens einmal, braucht sie überhaupt keine Schuldgefühle haben, das ist doch nicht eure Schuld, weil sie fühlen sich schuldig. Ne? Und dann fangen wir erst an zu beten über irgendwelche bösen Geister. Die werden direkt gestoßen in die falschen Freundschaften in der Jugend, nicht nur sexuell, sehr sexuell betätigt diese Kinder, wissen natürlich nichts, was machen sollen, wenn schwanger werden. Das nächste, die Homosexualität hat seine Wurzeln dort. Ich habe fast keinen Homosexuellen gefunden, der nicht vorher falsch angegriffen wurde, zumindest von einem nahestehenden Verwandten, einer Vertrauensperson, auch Mädchen, ja. Ein böser Geist schließt sich an, sodass der Mensch aufgibt. Und ich habe das auch in Worten von vielen Menschen dann gehört, die befreit worden sind. Dann erst bete ich für eine Befreiung von einem bösen Geist. Und dann kommen die anderen bösen Geister, weil dieser junge Mensch Hilfe sucht, weil er schlechtes Gewissen hat die ganze Zeit, obwohl er nicht schuld ist. Ja? Es gelingt ihm in der Schule nichts mehr, weil er nur mit diesen Dingen beschäftigt ist. Und dann bete ich, dass er befreit wird von diesen Dingen, die sich ihm jetzt nähern, nämlich lauter okkulte Dinge. Sie suchen Hilfe in der okkulten Welt, weil entweder hat ihnen die Eltern nie was über die Kirche, die Christus, die Beichte erzählt, oder sind sie im Widerstand gegen die Eltern, die angeblich sehr religiös sind und trotzdem unanständig sich benehmen, ja? Habe ich so Fälle in Irland, super Katholiken, wo sehr viele Kinder missbraucht werden, innerhalb der Familie. Und die müssen sich alle furchtbar religiös benehmen. Natürlich hassen diese Kinder die Kirche nachher. Natürlich, ne? So Gott, der liebe Gott versteht alles. Solche Fälle habe ich sehr viele auf der ganzen Welt. Ist ganz wurscht, welche Rasse, welcher Glaube, ist schrecklich. Es ist also ein böser Geist, der die Kinder treibt, Schuldgefühle sind da, das kann man nicht aufwerten, das kann nur der liebe Gott machen. Das andere, mit dem werde ich jetzt schließen, weil die Messe muss gesagt werden jetzt, wegen der Zeit und dann nochmal und weiß ich was. Für das abgetriebenen Kinder muss man beten, indem man bei der Messe betet, beim bei dem, wo man die Schuldbekenntnisse sagt, bittet man den lieben Gott, dieses Kind oder diesen Kindern wissen zu lassen, dass es einen leid tut, dass sie vergeben sollen und dass sie sie lieben, ja, und dass sie in die Familie hineingehören. Das sind 4 Punkte. Es tut ihnen leid, sie müssen ihnen vergeben, sie lieben diese Kinder und keine Mutter kann mir sagen, dass sie nicht an das abgetriebene Kind denkt, wurscht welche Religion. Und dann, dass sie zur Familie gehören. Wenn die Hostie in den Leib Christi verwandelt wird, zur Wandlung, sagen sie, lieber Gott, bring diese Seele, nimm diese Seele näher zu dir. Also gib der Seele die Erlösung. Ist eine Art Taufe, ne? Und am Ende der Messe bitten sie die Mutter Gottes, die unter den Seelen im Fegefeuer Trost bringt, ja? Bitten Sie die Mutter Gottes, diese Seelen näher zu Gott zu bringen. Dasselbe Gebet können Sie sagen, aber Sie sind ja nicht schuld, Sie müssen sich nicht entschuldigen, dass Sie das Kind verloren haben. Ja? Aber das Baby wartet und es möchte in die Familie eingeschlossen sein. Und das kann man wiederholen, vor allem zu den Familienfesttagen. Dann kann man nie selber zum Kind sprechen, sondern über Gott. Gott bitten, das Kind wissen zu lassen. Und das Kind bei den Weihnachten und Ostern einladen zum Familienfest. Sie werden sehen, da werden Veränderungen in der Familie eintreten. Ja, Geschiedene werden sich versöhnen und lauter solche Dinge. Leute kommen aus dem Geisteskrankenhaus heraus, ganz unerwartet. Ganz wunderbare Dinge passieren. Das erlaubt der liebe Gott, sodass wir endlich diesen verlorenen, leidenden Seelen die Messe sagen. Nur die Katholiken beten für die Verstorbenen. Zu meines Wissens vielleicht die Orthodoxen, das habe ich nicht erlebt. Die Orthodoxen beten auch, sagt die Angelika, die weiß mehr darüber. Aber sonst, die anderen Protestanten beten nicht, die glauben nicht, dass man für diese Leute beten darf. Die sind entweder erlöst oder in der Hölle. Die denken ja nicht, dass es Fegefeuer gibt. Also dann, das wollte ich jetzt allgemein sagen, weil ich es sehr oft heute schon wiederholen habe müssen. Danke. Entschuldigen, dass ich lang da geredet habe.